Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Spezial. Mein Name ist Elisabeth Hofer und ich habe für die heutige Folge mit Erica Freeman gesprochen. Sie ist als 12-Jährige vor den Nazis aus Wien in die USA geflüchtet und ist dort eine der gefeiertsten Psychoanalytikerinnen geworden. Gearbeitet hat sie zum Beispiel mit Marlon Brando, Marilyn Monroe oder Woody Allen. Im Moment ist Erica Freeman aber in Wien. Am 8. Mai wird sie beim Fest der Freude am Wiener Heldenplatz eine Rede halten. Ich habe Dr. Freeman im Café des Hotel Imperial getroffen, wo sie meistens wohnt, wenn sie in Wien ist.
Dr. Freeman, jetzt sitzen wir heute im Imperial. Ich habe nachgelesen, dass Sie immer sagen, das Imperial ist Ihre Rache an Hitler.
Yes.
Wie kommt
das? Da hat
das?
Er gewohnt. Mhm. Und er ist schon weg und ich bin noch da. Und ich lebe noch und Israel lebt. Und das ist die beste Rache. Schön zu leben. Der liebe Herrgott ist ein sehr netter Kerl, aber Geduld muss man mit ihm haben.
Ja.
Aber dann denke ich, schau, wie viel Geduld er mit uns hat. Kann man mit ihm auch ein bisschen Geduld haben.
Sie haben in Ihrem Leben viel Geduld gehabt mit ihm.
Ja, aber der liebe Herrgott hatte die Ewigkeit und wir haben nur nicht einmal 100 Jahre. Aber jetzt weiß ich, warum wir nicht so lange leben dürfen oder können. Damit wir nicht die Erde zerstören.
Ja.
Wir machen immer, jetzt werden wir ein bisschen mehr intelligent, passen wir ein bisschen mehr auf.
Ja.
Aber vorher hat man doch gedacht, okay.
Zu lange.
Ein bisschen mehr, wenn ihr versteht, was da vorgeht.
Ja.
Netter Kerl, der liebe Herrgott.
Ja. Frau Doktor, Sie sind mit 12 Jahren aus Wien geflüchtet.
Ja.
Seit wann kommen Sie denn wieder zurück nach Wien oder nach Österreich generell?
Ich bin einmal zurückgekommen, weil meine Tante hat es überlebt. Meine Mutter ist am 12. März gestorben, 45. Stell dir vor, den ganzen Krieg als U-Boot. Und jetzt gehe ich nicht mehr zum Friedhof, ich gehe zum dort vis-à-vis der Albertina.
Ja.
Dort ist sie. Das heißt, dort ist der Körper.
Okay. Und wie ist das für Sie, wenn Sie zurückkommen nach Österreich?
Jetzt ist es ganz anders, ganz verändert. Hoffentlich ist das wirklich, neue Generationen sind ganz geändert.
Ja.
Weil damals und vielleicht sogar auch jetzt, das ist so ein Wort, scheinheilig. Man kann ja nicht wissen genau, wer was. Es gibt noch so ein paar Personen, aber egal.
Ja.
Aber es ist viel netter und viel schöner. Und das ist so interessant. Jetzt bin ich gefeiert und man redet mit mir, so wie Sie zum Beispiel. Und ich bin noch da und kann noch reden und weiß noch manchmal, was ich rede. Und kann noch arbeiten.
Ja.
Das ist das Beste an der Arbeit, wenn du arbeiten kannst, solange du willst und niemand kann dich kündigen. Und ich habe Gott sei Dank Patienten, weil ich habe nur mit Creative Personalities zu tun.
Mhm.
Mit normalen Neurotiker kann ich nichts anfangen.
Warum eigentlich?
Weil man muss ein bisschen mit Sugar sein, um nicht verrückt zu werden. Ja?
Ja.
Und ihr seid nicht wie andere Menschen. Ihr glaubt, ihr seid wie andere, seid aber anders.
Weil Sie gesagt haben, die Leute waren scheinheilig.
Sind noch immer.
Sind noch immer.
Ich dachte, alles hat sich geändert. Aber wenn man tief, plötzlich stellt sich raus, doch scheinheilig. Aber nicht jeder, ich meine. Aber im Allgemeinen doch. Und jetzt glaube ich, was ich nicht geglaubt habe, wenn es wirklich wahr, wenn es zu gut ist, stimmt das nicht.
Wenn die Menschen zu nett sind, doch, oder?
Zu nett. Ja, ich meine, schau, ist das möglich? Ich habe sogar jemanden gefragt, ist das möglich, dass jemand so nett sein kann? Bei uns auf Hebräisch sagt man ein Tzaddik, das ist eine heilige Person.
Okay.
Die ist so nett, da stellt sich raus, nein. Ich war Kaschkau, ich habe es aber nicht gewusst. Aber interessant, wissen Sie, dass wenn du eine Kaschkau bist, musst du eine gewisse Nummer Flaschen Milch geben. Und wenn du ein bisschen weniger gibst, kennt man dich nicht mehr.
Geht dann schnell oft.
Ja, ja, und dann weißt du, dass du eine Cashcow gewesen bist. Aber das ist sehr interessant. Ja. Aber Gott sei Dank kann man Cashcow sein. Lieber als arm.
Das stimmt. Und jetzt sprechen Sie am 8. Mai beim Fest der Freude. Und ist Ihnen das Fest der Freude lieber als eine wie soll ich sagen, eine traurige Gedenkfeier? Ist es gut, dass man das als Fest
man
der Freude
soll
macht?
Sich nicht wichtig machen mit der Trauer. Okay. Und man soll die Trauer nicht gewinnen lassen.
Ja.
Es war einmal. Und es... Man braucht nicht so viel Wasser verschütten und so viel Tränen geben. Der liebe Herrgott ist schon ein netter Kerl. Mhm. Und man braucht nicht für sich selbst. You don't have to feel sorry for yourself.
Haben Sie in Ihrem Leben zu viel Trauer schon gegeben?
Ich glaube nicht. Ich war vielleicht zu blöd. Aber ich glaube, das war meine Mutti. Es war immer etwas Schönes irgendwie, etwas, das man tun sollte. Mhm. Und man lernt, traurig zu sein. Ja. Man lernt, wie die Welt zu sehen. Ja. Und bei uns Juden gibt es ein Stichwort, das heißt Tikkun Olam. Okay. Das ist die Pflicht, das heißt die Welt verbessern. Mhm. Hat man Hoffnungen, dass man die Welt verbessern kann oder helfen kann, die Welt zu verbessern. Mhm. Aber der Antisemitismus wächst immer, das ist immer eine Ausrede. Ich habe jemandem gesagt, einem Pfarrer, dass wenn ihr die Juden hasst, könnt ihr den Jesu Christi nicht lieben.
Ja.
Er war doch ein Jude.
Ja.
Nur die Römer haben ihm haben gesagt, was anderes.
Ja. Und was hat der Pfarrer entgegnet?
Nix.
Wusste nicht, was er sagen soll.
Was soll er sagen? Ja. Er kommt ja von einer Religion, die Judenhass eigentlich verbreitet. Mhm. Schade. Weil wir sind nur die Elternbrüder. Ja?
Also das,
und das ist ja derselbe Vater, egal was du ihn nennst.
Aber das heißt, diesen Antisemitismus, dass es den immer noch gibt? Oder so,
oh yes. Ja. Und es gibt, aber jetzt strahlt man nicht mehr. Aber es ist noch irgendwie drinnen. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, da müssen die Pfarrer wirklich aufpassen. Und dem lieben Herrgott erklären, warum sie das doch zulassen. Nicht nur zulassen, aber manche sogar engage. Ja, wie sagt man? Encourage.
Ja.
Wie sagt man encourage auf Deutsch?
Befürworten oder vorantreiben.
Yes.
In dem Fall, ja.
Yes. Mhm. Das tut man auch.
Ja.
Wenn irgendwas gibt Menschen, die in den Hass verliebt sind.
Ja.
Und die brauchen Hassen.
Das wollte ich Sie fragen, auch als Psychoanalytikerin. Haben Sie das Gefühl, dass in Österreich so schlimme Verbrechen begangen werden konnten, wie unter den Nationalsozialisten, haben Sie das Gefühl, das hat mit dem Wesen der Österreicher zu tun oder mit dem Wesen der Menschen vielleicht generell?
Es wäre sehr nett, wenn man sagt, alle Menschen sind so, aber nein, das war böse. Mhm. Und das war in Österreich böse. Mhm. Und das ist eine Schadenfreude. Die kommt damit zu. Hast du schon mal gesehen? Das ist, ich sehe es nicht so öfters in anderen Ländern, aber in Österreich hat die Schadenfreude einen größeren Influence. Ich weiß, es macht. Es scheint Menschen mehr glücklich zu sein.
Wirklich?
Wenn ein bisschen Schaden bei der Freude dabei ist.
Aha.
Interessant.
Das
ich habe es nicht gewusst. Ich dachte, es war wirklich anders. Ist aber nicht.
Interessant. Und können Sie erklären, warum das gerade in Österreich so ist?
Nein, vielleicht ist das auch in anderen Ländern, aber in Österreich kann ich es spüren. Mhm. Mhm. Und ich kann es spüren von Once Upon a Time. Mhm. Und jetzt, was sich weggekriecht hat, aber sitzt noch unter dem Tisch. Mhm. Und das dauert nicht lange, bis du, es macht den Kopf raus und dann geht es wieder weg. Und ich,
ja.
Also scheinheilig ist eigentlich ein Wort, das Österreich nicht unbekannt ist.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und ich weiß nicht, warum es so notwendig ist, sich heilig zu machen, aber scheinheilig ist ein Wort, das. Und genau wenn ich glaube, dass es schon nicht mehr war, stellt sich raus.
Es ist immer noch so.
Ja, Aber Menschen sind Menschen und wir sind alle Kinder Gottes und er schaut uns an wie kleine Hunderl und er liebt uns ja alle. Was wissen sie? Was weißt du? Aber zu lang darfst du nicht auf der Erde leben, damit du nicht die Erde zerstören wirst. Und vielleicht leben wir ein bisschen länger jetzt, weil wir ein bisschen mehr verstehen. Aber solange der Hass, und ich glaube, der Teufel existiert nicht, dann haben Menschen invented, wie sagt man invented?
Erfunden.
Erfunden, damit sie eine Ausrede haben, schlecht zu sein. The devil made me do it. Oh, wirklich.
Also das Böse ist schon etwas Menschliches aus dem Menschen kommend.
Yes, und es gibt Menschen, die sind Schadens. Es gibt böse Menschen. Okay, tut mir leid, aber es gibt solche Sachen.
Und weil Sie vorher von Pflicht gesprochen haben, wie sehr sehen Sie es denn als Ihre und unser aller Pflicht, Erinnerungsarbeit zu leisten, dieses Nicht-Vergessen, dieses Erinnern an den Holocaust?
Die Leute, die man erinnern soll, haben es manchmal nicht einmal gewusst, muss es ihnen lernen. Und die Leute, die sich ja daran erinnern, wir sollten vielleicht aufhören, so viel zu sich zu erinnern. Ja. Aber man muss doch Geschichte erzählen, wie es wirklich war und nicht, wie man sich entschuldigen will, dass es eigentlich nicht so wirklich war. Mhm. So wie jetzt die Russen oder wer gesagt hat, der Hitler. Stell dir das vor. Alles nur, um nicht schuldig zu sein. Nimm die Schuld an, mach die Büße und be rein.
Ja, aber und das haben Sie das Gefühl, diese Buße ist nicht gemacht leider. Worden?
Und eines ist sie nicht, wenn manchmal geht man in die Kirche und beichtet und dann morgen tut man genau dasselbe. Entschuldigen, jedes Mal, nur du kannst es tun, aber dann musst du beichten. Entschuldigen, sag mal, hör auf. Yeah. Aber ich glaube, es gibt keine Hölle. Das heißt, ich weiß, es gibt eine Hölle, aber okay. Auf der Erde. Mhm. Im Himmel gibt es nichts anderes, nur Paradies.
Und alle Menschen kommen in den Himmel?
Yes, weil der liebe Herrgott ein sehr netter Kerl ist und er verzeiht alles.
Alles?
Muss er ja, weil er der liebe Herrgott ist. Wir Menschen können nicht alles verzeihen, weil es gibt Sachen, die man nicht verzeihen soll. Denn wenn du alles verzeihst, dann lehrst du Menschen so zu sein. So, ich kann das sowieso tun. Nein, es gibt schlechte Sachen und da. Es gibt schlechte Menschen. Aber der liebe Herrgott, das ist seine Pflicht. Er muss alles verzeihen.
Haben Sie alles verziehen?
Ich habe es niemals nicht. Was ist der Unterschied zwischen verzeihen und beschuldigen? Yes. Schau, wenn du etwas Schlechtes in dir trägst, das dir jemand anderer angetragen hast, ist das jetzt dein Rucksack? Warum soll ich den Rucksack von deiner Schuld tragen, weil du schlecht warst und jetzt hasse ich dich oder bin böse auf dich? Und das braucht meinen Sinn, das braucht meine Seele. Ich brauch die Seele für andere Sachen, nicht für deinen Hass. Mhm. Also dreh den Rücken und jetzt weiß ich, dass vielleicht nicht nur Österreicher, aber ich habe das meist mit Österreich erlebt. Auch wenn du meinst, dass sie schon herrlich sind, ist das trotzdem nur scheinheilig.
Ja.
Schade. Und so interessant. Man erwartet, weil Österreicher sind ungeheuer charmant.
Ja.
Mehr als die Deutschen. Die Deutschen wollen, aber können nicht.
Man sagt, die Deutschen sind sehr direkt.
Ja, aber diese Charmant-Dings, da haben nur die Österreicher. Und das spielt so, das ist so. Aber hinter dem, prrr. Also brauchst du nicht in die Falle hineinfallen. So charmant, vielleicht nicht. Aber egal, man braucht nicht schlechtes Denken.
Und welche Rolle?
Aber ich glaube, wenn dir etwas nicht gefällt, lass es dir nicht gefallen.
Ja, sag. Nein, so nicht.
Yes. Und dreh dich um, dreh dich weg. Aber niemand hat das Recht, dich zu behandeln oder zu tun, was dir nicht gefällt. Aber wir Frauen wissen das nicht. Ja, wir machen Entschuldigung. Wir entschuldigen jeden und nicht selbst. Wir müssen büßen. Aber die Männer und die anderen, die müssen da verzeihen. Und hör auf mit dem Scheinheilig.
Haben Sie das Gefühl, dass dass Schuld in der, quasi im kollektiven Bewusstsein der Österreicher eine Rolle spielt?
Ja, aber das Problem mit Schuld ist, wenn du dich schuldig fühlst, dann hast du die Person, warum du schuldig bist.
Das heißt, was Sie vorher gesagt haben, dann nimmt man das erst recht wieder mit.
Ja, im Gegenteil. Also ich bin schuldig, ich weiß, und du erinnerst mich daran, auch wenn du nichts sagst. Mhm. Also lieber nicht.
Verstehe. Und jetzt wissen Sie ja, wie das ist, als Kind von einem Land oder sogar von einem Kontinent in einen anderen zu müssen.
Yes.
Was hat es
denn? Das war so interessant. Ja. Ich war das einzige Kind. Ich bin selbst weggefahren. Es war nicht ein Kindertransport. Mhm. Und da musste ich zuerst in Holland auf das Schiff warten, weil die Exit-Visa und das Schiff waren nicht zusammen. Bin ich im Zug, da war ein Waggon mit Juden und ich war das einzige Kind. Und da kommen wir in Amsterdam an und da sind ein paar Holländer, heulen uns ab. Mhm. Und einer schaut mich an und sagt zum anderen, so jung und schon jüdisch. Auch recht.
Nachdem Sie das selbst erlebt haben, wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie Bilder aus der Ukraine sehen oder von Menschen, die aus der Ukraine flüchten?
Die tun mir leid, aber es ist kein Vergleich.
Okay.
Man nimmt dich nicht, du gehst in einen Zug hinein, nicht ins Feuer.
Ja.
Der Zug kommt in ein anderes Land. Das andere Land nimmt dich auf und man fragt dich, ob du Mitleid hast. Mhm. Es ist ganz anders. Mhm. Nicht dieselbe Welt. Tut mir leid, aber es tut mir nicht. Sie tun mir leid. Es tut immer leid, wenn jemand leidet. Aber man kann doch die zwei nicht entschuldigen.
Ja.
Ich weiß, wenn es dir wehtut, meinst du, das ist das Wehste, das es tun kann. Ist aber nicht. Also, ich habe Sympathy.
Ja.
Und ich wünsche, dass solche Sachen nicht passieren würden. Aber es gibt keinen Vergleich. Mhm. Und so einen Hass hat niemand gegen die Ukraine, wie man against die Juden uns gehabt hat. Das ist kein Vergleich. Schau, man fragt sogar, schau, wie schade die tut ihnen. Wir haben niemandem Leid getan. Mhm. Also.
Ich verstehe, was Sie meinen.
Und sogar jetzt ist es schwer. Ich meine, wenn Israel geboren ist, stell dir vor, es gibt 45 Muslimländer oder mehr, und ich meine 50 Christen, ein jüdisches Land. Stell dir das Unstellbare vor. Zwei jüdische Länder. Unmöglich. Und trotz allem ist es eine Demokratie. Und trotzdem hasst man sie. Und die haben alle Jemeniten, Jewish, so, aber nein, man will jemanden hassen. Und im Unterbewusstsein, und das muss man wissen, für Psychoanalyse weiß man das, ist das Judenhass ein Christushass. Du kannst den Juden nicht hassen. Und wenn du es tust, dann hast du den Jesu Christi. Denn er war niemals ein Christ. Er war Jesu Christi. Und man hat sie damals christliche Juden genannt. Das Ganze hat angefangen, wenn die Römer Christen wurden. Dann haben sie alles umgedreht, damit sie nicht schuldig sein sollen.
Aber ist es zu vergleichen mit einem, quasi mit einem Vaterhass?
Yes, aber man kann es, das heißt, die Wurzel ist dieselbe, aber die Verbreitung ist so groß und politisch. Weil jedes Kind ist böse auf den Vater und hasst ihn ein bisschen, aber das ist nicht erlaubt. Aber man darf transfer it. Nicht ihm, aber die da.
Warum haben Sie sich dann eigentlich entschieden, Psychoanalytikerin zu werden?
Weil ich habe studiert International Relations. Mhm. Und damals Moshe Sharet, der war der erste Foreign Minister, zweite Prime Minister of Israel, wusste, dass ich das studiere und hat mich zu der UNO mitgenommen, damit ich sehen kann, ja, herrlich, wie ein Land geboren wird. Und dann sitze ich, wo alle diese Ambassadoren sitzen,
ja,
und einer schreit und das, und ich sage, der ist verrückt. Er kann die Welt zerstören. Er ist in einem Platz, wo er die Welt zerstören kann oder hilfreich sein kann, die Welt zu zerstören. Dachte ich, wenn ich ihn retten kann, damit er nicht so böse und verrückt wird, dann kann man die Welt retten, weil er es nicht tun wird. Und dann bin ich also von International Relations zu Psychoanalyse. Aber es stellt sich raus, dass ich mehr, Gott sei Dank, gemeinsam habe mit Künstlern und solchen Philosophen und solchen Menschen als mit Politikern. Also habe ich ja maßlich, arbeite mit Creative Personality. Und ihr seid alle ein bisschen Mischung. Herrlich.
Und, aber interessieren Sie sich für Politik? Also verfolgen Sie zum Beispiel österreichische Politik?
Österreich kenne ich mich noch nicht so gut aus, aber ich habe einen Präsident gehabt, der ist so nett, die gute Freundin von Fischer. Herrlich. Wirklich menschlich, politisch. Und ich war einmal, vor vielen Jahren war da ein Prime Minister Kreisky, ja. Oh, und ich war immer damals bei dem brasilianischen Botschafter als Gast in der Residence. Und er war damals der Außenminister. Und da waren wir zusammen am Tisch für Lunch. Und da fragt ihn der Botschafter, was für Deutsch redet die Erika? Und er sagt, ein schönes wienerisches Hochdeutsch. Aber er war ein sehr interessanter Kerl. Aber leider ist es sehr schwer, wenn ein Jude Macht hat in einem anderen Land, ist er immer bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst, schwerer für die Juden, damit man nicht glauben soll, dass er die Juden vorzieht.
Aha, das heißt, da gibt es immer einen Rechtfertigungsdruck dann.
Das heißt, er ist sehr vorsichtig, nichts, etwas Normales zu einem normalen christlichen Menschen helfen, tun oder was wird, nicht zögern, weil man, damit man nicht sagt, das war, ich weiß nicht, ob er es gewusst hat. Und er hat auch nicht gewusst, weil ich habe es nicht ihm gesagt. Er war in Schweden, nicht KZ, dort im Wald mit meinem Vater. Weil mein Vater war in der Tschechoslowakei, in der Sozialdemokraten, im Schattenkabinett der Außenminister.
Das habe ich nachgelesen.
Und er war sofort in Theresienstadt, in der kleinen Festung, wo die schwerer waren, nur die politischen. Und man hat uns gesagt, dass er gestorben ist. Kennst du die Geschichte?
Und sie haben ihn dann wieder getroffen. Da gibt es die Geschichte, wie sie aufeinandertreffen und sich umarmen.
Ja, aber er war offiziell tot.
Ja, Wahnsinn.
Das heißt, die haben uns gesagt, dass er tot war. Und ihm. Aber weil er weg ist. Interessant ist in meiner Familie, meine Mutti war hier den ganzen Krieg als U-Boot. Und man hat sie nach Opole geschickt, das am Weg zu Konzentrationslager. Und sie ist von dort weggelaufen. Hat man nicht gewusst, wo und was. Und wer hat mir gesagt, dass sie tot ist? War sie nicht tot. Sie war hier in Wien als U-Boot. Und am 12. März 1945 hat sie die Bombe erwischt. Ich denke, vielleicht wollte sie den lieber Herrgott schneller haben. Aber interessant.
Wann haben Sie das erfahren? Krieg, dass sie noch so
wenn ich meinen Vater getroffen habe. Auch eine interessante Geschichte, wie nett der liebe Herrgott ist. Es war Yom Kippur, kennst du die Geschichte?
Ja, also die
Yom und er ist nicht im Tempel, er geht spazieren am Broadway. Ja? Und mein Onkel, ist nur ein Tag, weil er wollte nach Washington, war eingeladen. Und mein Onkel geht spazieren, Broadway, Yom Kippur, Shabbat, auch nicht im Tempel. Und man trifft einander. So nett ist der liebe Herrgott. Er sagt nicht, warum seid ihr nicht im Tempel? Er sagt, na, schau.
Schön.
Menschen können solche Sachen nicht verstehen. Aber das zahlt sich. Und man darf dem lieben Herrgott keine schlechten Sachen zugeben. Das tun wir. Psychoanalytiker nennen es Projection.
Ja.
Projection heißt, was du meinst, gibst du jemand anderen.
Ja. Ja. Gibt es auch oft zwischen Patient und Therapeut, oder? Sagt man auch.
Man muss aufpassen.
Projection, ja. Ich habe Sie vorher gefragt, ob Sie sich für österreichische Politik interessieren, weil wir ja hier immer wieder Vorwürfe der Korruption haben. Jetzt läuft gerade das Antikorruptionsvolksbegehren. Und jetzt wollte ich Sie auch als Psychoanalytikerin mal fragen, wieso sind Menschen so anfällig für Korruption, für Bestechung? Oder sind es vor allem Männer?
Auf die Menschen. Erstens glaube ich, wir Frauen sind nicht so leicht bestecht. Zweitens bestecht man uns nichts. Und die nennen es ein Geschenk. Ja? Und wir haben die Macht nicht. Wir haben viel Macht, aber nicht politische Macht. Ich meine offiziell politisch. Und wenn man ein bestechbarer Mensch ist, so bestechbar kann man dich bestechen. Oder man sagt, ohne es zu sagen, du kannst mich kaufen. Man nennt das Bestechung, das ist eigentlich gekauft. Ja. Eigentlich habe ich den Minister Kurz, ich war am Aeroplan und da steht ein junger Mann und schaut aus, ich weiß nicht. Und da gehe ich zu ihm und sage, Entschuldigung, aber wissen Sie, sind dem Bundeskanzler von Österreich sehr ähnlich. Und setzt mich nieder. Und 10 Minuten kommt er später und sagt, ich bin der Bundeskanzler. Und so ist, was ist mir mit Burt Lancaster passiert. Ich war die Beraterin für einen Film, He Was the Star. Und er kommt, also am Abend vor dem Shooting, ist ein Big Dinner. Und er setzt sich nieder bei mir vor dem Dinner und redet und erzählt mir, er ist von zu Hause weggelaufen, er wurde ein Trapeze Artist und noch und sage ich, wissen Sie, ich bin so froh, dass ich Burt Lancaster verspätet habe. Anders hätte ich diese interessante Geschichte nicht von Ihnen gehört. Und er sagt, ich bin Burt Lancaster.
Aber wie fanden Sie den Kurz?
Ich habe nicht mit vielen geredet. Okay. Hochintelligent, sehr gescheit. Politician. Ob das ein Statesman, so ein bisschen jung für Statesman, sein würde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Aber man muss aufpassen, weil wenn man zu viel über sich, ich meine, zu stolz oder zu, du weißt ja, was ich meine, geht's. Aber sehr gescheit. Und intelligent, am meisten, weil gescheit ist vielleicht für einen Beruf besser als intelligent.
Ja.
Weil intelligent weißt du zu viel und das geht nicht. Aber gescheit weißt, im Allgemeinen, du weißt, was du willst und wie du es schaffen kannst, dass du es kriegst. Und wenn du ein Muzzle hast, dann ist der Politician auch etwas für das Land.
Ja, weil wir vorher schon kurz über Feminismus gesprochen haben und über Männer und Frauen.
Und meine beste Freundin, eine war Betty Friedan, die hat das erste Buch geschrieben, Feministik, das hat das alles politisch angefangen in Amerika. Und Bella Abzugor. Ja, und das war schon immer.
Aber sind Sie zufrieden mit dem Fortschritt des Feminismus? Oder wie viel Arbeit liegt noch vor uns, sagen wir so?
Ich bin zufrieden mit jedem Schritt. Wenn es schneller gehen könnte, wäre das auch sehr nett. Aber man hat Angst vor uns. Wir verstehen ja nicht, dass Männer eigentlich Angst haben. Denn anders würden sie uns helfen, genau wie wir Männer helfen die ganze Zeit. Und jemand hat mich gefragt, warum gibt es nur männliche Genies, keine Frauen? Ich habe gesagt, schau, für einen Mann ein Genie zu werden, hilft ihm seine Frau. Und mit was ihr übrig ist, tut sie andere Sachen. Wenn die Männer uns so helfen würden, und wie ihr sie, dann wären wir viel mehr Genies von Frauen. Weil wir tun ja alles. Und die meisten Frauen, die am meisten tun, sagen nicht, siehst du den da? Der ist mein Genie. Man lässt sie nicht wissen, dass sie es getan hat, weil sie ist ihm schuldig. Wir sind Männern alle schuldig und sie sind nicht einmal dankbar. Ich meine,
wird sie das jemals ändern, glauben Sie?
Na, hoffentlich wird. Wenn man es den Kindern beibringen würde. Das, was Kinder am Anfang lernen, es geht alles ein bisschen vorwärts. Aber trotzdem sind wir Frauen zu mütterlich, glaube ich. Ja?
Auch mit unserem Partner zu mütterlich.
Natürlich. Und was tut er dann? Er verlässt die Mutter und findet sich andere. Weil das Seitensprünge, das ist ein männlicher Tanz. Wie viele Seitensprünge machten Frauen? Und nach einem gewissen Alter überhaupt nicht. Das muss sich ändern.
Mehr Seitensprünge?
Entweder das oder ältere Frauen mit viel jüngeren Männern. Ich war 1,5 Jahre älter als mein Mann.
Ja, auch schon ein bisschen was.
Yes. Aber er war ein Künstler und Künstler haben keine Jahre. Die sind ewig Kinder.
Auch schön, oder? Auch
yes.
Gut.
Oh yes.
Ich wollte mit Ihnen noch kurz über Corona und die Pandemie sprechen.
Ja. Schau, das war herrlich. Du warst, es war dir verboten, Menschen zu sehen, die du nicht sehen wolltest. Ohne Schuld. Gibt's nichts Besseres. Ich darf dich nicht sehen. Ich will dich nicht sehen, aber ich darf dich nicht sehen. Reines Gewissen.
Also sie war nicht einsam?
Einsam heißt, du brauchst jemand anderen, dich zu amüsieren. Schau in dich hinein. Du bist ja so viele Menschen drinnen. Kannst dich selbst kennenlernen.
Die Zeit nutzen.
Yes. Und einsam heißt manchmal, es gibt andere Menschen, aber das sind nur Körper. Du bist noch immer einsam, aber unter Gesellschaft.
Ja.
Also das ist jetzt die Frage, willst du lieber einsam allein oder einsam unter Gesellschaft?
Und es gab dann eine sehr schräge Entwicklung in dieser Pandemie, weil die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, gesagt haben, sie werden verfolgt, und manche haben sogar gesagt, sie werden verfolgt wie damals die Juden.
Und das ist disgusting. Erstens sind sie schuldig. Zweitens sind sie ansteckend. Und das ist auch eine Schuld. Und drittens hast du nicht das Recht, krank zu sein. Es gibt kein Recht, krank zu sein. Und das ist ein neues Recht. Und dann, wenn ich krank bin, mache ich dich krank, weil ich anstecke. Das ist kein Recht. Eine Krankheit muss man heilen. Eine Krankheit ist nicht ein menschliches Recht. Entschuldigung.
Und wieso glauben Sie, ist die Impfung so ein Thema? Also gibt es einen?
Das ist nur eine Ausrede, etwas nicht zu tun, das nützlich für die Welt ist. Mhm. Unter dem Namen Freiheit. Mhm. Ja, ich bin frei, dich anzustecken. Hallo? No. Das ist Ausrede. Und Hass. Willst du deine Kinder anstecken? Hast du deine Kinder? Du willst nicht gesund bleiben? Nur damit du justament sagen kannst, ich bin frei, dich krank zu machen? Das ist kein menschliches Recht.
Haben Sie aus dieser Pandemiesituation etwas über die Menschen gelernt, das Sie noch nicht wussten?
Na, leider nicht. Schau, was man von den Nazis so wegen ihnen gelernt hat, ist so viel schlecht, dass was jetzt passiert, ist nicht einmal, dass man kann sich da mal sehen, das ist so weit unterschieden. Aber Menschen sind kleine Kinder und sie wollen sich wichtig machen. Und wenn das heißt, ich will dich schießen, damit ich wichtig bin, oder ich will krank werden, damit ich wichtig bin, ist ein Blödsinn. Ein menschlicher Blödsinn, und Menschen sind leider blöd, und manche Menschen sind stolz, dass sie blöd sind.
Aber wieso wollen sie denn so gerne wichtig sein, die Menschen?
Wenn sie nicht wichtig sind. Die wichtigen Menschen wissen nicht einmal, wie wichtig sie sind. Weiß eine Mutter, wie wichtig sie ist? Nein. Die Menschen immer wirklich, und die, was am wichtigsten in unserem Leben, wird am wenigsten bezahlt. Nicht die Mütter, nicht die Bauern. Es geht nicht. Aber das, so ist die Welt. Bist du ein Movie-Star, was tust du? Nix. You have a good agent. Das Kamera mag dich und du bist ein Millionär. Und das macht dich wichtig. Und die Mutter und die Lehrer und die Heiler. Nein, wir kriegen fast nichts. Und dann berühmt, du kommst hinein, ein Movie-Star. Nein. Sehr interessant. Wir machen alles verkehrt. Aber das ist, weil es leichter ist. Irgendwie. Zauber. Schauspieler. Aber Schauspieler, du weißt ja genau, dass der Schauspieler nicht einmal dieselbe Person ist.
Wenn er spielt, ja.
Das ist derselbe Körper. Ist auch ein Talent, aber das ist nicht... Aber die sind sehr nett. Sehr sensibel.
Ja?
Yes. Sehr leicht.
Sie haben ja so viele, so viele kennengelernt. Gibt's eine Berufsgruppe, die Ihnen besonders sympathisch ist? Sind das Musiker, Künstler. Sind das Schauspieler, Künstler generell?
Alle Künstler, okay. Schauspieler, Musikanten, Schriftsteller, Philosophen. Mhm. Es gibt ja mehr Künstler, als wir Kunst nennen. Mhm. Man muss es nur verstehen und schätzen wissen. Mhm. Und Ruhm hat nichts zu tun mit wie gut und wie viel Talent du hast. Ruhm hat nur zu tun mit wie gut your PR-Person ist.
Ja, und mit Glück.
Yes, aber meistens PR.
Meistens PR? Mehr PR als
Glück. Und du hast das Glück, einen guten PR zu kriegen.
Stimmt, ja, so ist es wahrscheinlich. Zum Abschluss wollte ich Sie noch fragen, es gibt jetzt viele junge Menschen, denen es nicht gut geht. Wir wissen, also ich kann nur die Zahlen für Österreich sagen.
Was heißt nicht gut geht?
Es gibt eine Studie, die zeigt, dass jeder sechste Jugendliche darüber nachdenkt, sich umzubringen.
Das war immer so. Wir haben nur nicht aufgepasst.
Okay.
Also wir das sind Gute jetzt dabei ist, jetzt wissen wir es und es liegt uns etwas dran. Weil, wie war das? Sogar Goethe, der hat sich auch umgebracht. Wie heißt er? Vergessen.
Also der Werther?
Yes.
Die Leiden des jungen Werther, yes, meinst du?
Yes. Also das war immer schwer, aber jetzt passen wir wenigstens auf und jetzt wissen wir es und es liegt uns was dran. Also das Einzige, das sich geändert hat, ist, dass wir jetzt aufpassen und auf mehr aufmerksam sind.
Das heißt, finden Sie es zulässig zu sagen, uns ging es ja früher schlechter?
Wenn es dir schlecht geht, dann gibt es keinen Vergleich. Und dass es schlechter sein kann, heißt, dass ich nicht verzweifelt bin, weil du verzweifelt bist. Du kannst nicht das richtige Kleid finden und das kannst nicht, und ich sitze da, okay. Ich sitze allein im Zug, werde meine Mutti niemals wiedersehen und du hast Beschwerden, weil du nicht, okay. Oh.
Ja. Es hat dann einen Maßstab.
Yes. Aber die tun mir ein bisschen leid. Und ich denke, der liebe Herrgott kennt sich da, der sitzt dort oben und sagt, du weißt ja nicht einmal, wie weh es tun kann. Und es tut dir so weh und du machst dich so wichtig und du leidest so viel. Okay, leider bist du, dann wirst du andere Menschen verstehen.
Haben wir viel über das Leid gesprochen, aber haben Sie in Ihrem Leben, nach allem, was Sie erlebt haben und nach allen Leuten, die Sie getroffen haben, die Sie therapiert haben, haben Sie das Geheimnis vom Glück erkannt irgendwann?
Ja, ich sage es noch einmal, der liebe Herrgott und liebe dich selbst. Und schau die anderen Menschen, als ob sie Brüder. Stiefbrüder, nein, lieber Brüder. Und dann gäbe es noch anders, macht dir nichts draus, es ist sowieso bald aus. Leider.
Denken Sie sich das?
Nein. Ich habe doch Tod hat nichts mit dem Leben zu tun. Wann er dich will, nimmt er dich. Und deine Pflicht ist zu leben und zu helfen. And enjoy yourself. Und jetzt wissen wir, es hat Eric Kandel den Nobelpreis gekriegt, dass wenn du glücklich bist, passiert was im Gehirn, du bist mehr gescheit und mehr gesund. Und das ist ansteckend.
Gut.
Aber wenn ich klein war, habe ich dir erzählt über anstecken. Ich habe Scharlach bekommen.
Okay.
Und meine Mutti hat gesagt, schau, das Mädchen neben dir hat vorige Woche Scharlach gehabt. Und sie war ansteckend. Und du hast Scharlach bekommen. Das heißt, was sie hat, kriege ich? Sagt sie, ja. Seit damals mag ich schöne Menschen. Ansteckend.
Ja.
Ich habe dich gesehen, sehr ansteckend. Das ist so ein Vergnügen. Frage, wie du die Welt sehen willst. Willst du leiden? Kannst du. Willst du glücklich sein? Kannst du. Is everything perfect? Nein. Perfect ist für den lieben Herrgott. Alles andere ist, mach es besser. Hilf, bleib, lach, schreib etwas, lies etwas, hör ein bisschen Musik zu.
Das heißt, weil Sie gesagt haben, Leben und Tod sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Denken Sie nicht drüber nach, was danach kommt, nach dem Leben?
Ich denke, das muss ein Paradies sein. Die Hölle haben wir schon an der Erde. Also was später kommt, muss besser sein und wird besser sein. Ist doch ein netter Kerl, der liebe Herrgott. Er straft ja nicht. Menschen strafen einander. Und wir haben den Teufel erfunden, damit wir eine Ausrede haben. Aber das ist nicht sein. Das ist nicht. Und das ist überhaupt keine Konkurrenz. Das hat nichts mit ihm zu tun. Alles, was gibt, schlecht und gut, erfinden wir auf der Erde. Das Gute ist immer da. Und wenn es regnet, dann wenigstens für die Blume. Und dann sage ich zum Beispiel, frag die Blume, was das Wasser kann. Frag die Liebe, was das Herz kann. Oder frag das Herz, was die Liebe kann.
Genau, in dem Fall.
Yes.
Ja, ich glaube, das sind schöne Worte, um hier abzudrehen
yes?
zu unserem
okay.
Podcast. Danke vielmals.
Don't get me started, weil ich höre nicht auf.
Das war ein Daily-Spezial mit Erica Freeman im Vorfeld zum Fest der Freude. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Elisabeth Hofer. Ich darf noch einen schönen Sonntag wünschen. Auf Wiedersehen.